Deutschlandfunk. Der Tag.
Kannst du die Zahlen noch kurz vorlesen? Nicht, dass ich irgendwie eine Zahl nenne, die
andere haben.
Ja, also bei, heute ist alles ein klitzekleines bisschen anders. Der Tag heute als Konferenzschaltung zwischen Köln, Potsdam und Dresden. 4 Wochen vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen wollen wir nämlich mal schauen, warum die AfD dort in den Umfragen derzeit stärkste Partei ist und was die Menschen dort bewegt. Stichwort Brandenburg, das ist Infratest-DiMAP von Mitte Juni. AfD 21, SPD 18, Grüne 17, CDU 17, Linke 14, FDP 5. 5 und Sachsen.
Ist ja noch bunter als bei mir, wunderbar.
Ja, das ist ganz, ganz merkwürdig.
Ja, total. Und Sachsen ist vom 2. Juli auch Infratest. CDU 26, AfD 26, Linke 15, Grüne 12, SPD 9, FDP 5.
Okay. Ist ja auch schlimm bei dir, Bastian. Mein Gott.
Ja, es ist aber unverändert bei mir seit 1,5 Jahren mehr oder weniger. Also geht es immer so um 2-3%.
Vanja Budde ist unsere Landeskorrespondentin für Brandenburg, Bastian Brandau unser Korrespondent für Sachsen und die beiden nehmen uns jetzt mal mit in ihre Bundesländer. Der Tag im Deutschlandfunk. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Und tatsächlich immer, wenn man aus westdeutscher Perspektive in den Osten guckt und nach Ursachen sucht, da wird dann drüber gesprochen, ja, und es ist halt so, die Menschen im Osten, die fühlen sich irgendwie abgehängt und deshalb suchen die Alternativen. Vielleicht auch die Alternative. Und vielleicht steigen wir einfach damit ein, weil ich finde, dieses Abgehängtsein, das ist irgendwie so ein bisschen diffus. Wie macht sich das denn bei euch in den Bundesländern bemerkbar? Und vielleicht steigen wir einfach alphabetisch ein und beginnen mit Brandenburg. Also Vanja, wie fühlen sich die Menschen bei dir im Bundesland abgehängt und warum?
Ja, wir fangen ja auch am besten deswegen mit Brandenburg an, weil Brandenburg riesig ist. Wir sind ja ein Flächenland, im Gegensatz zum viel kleineren Sachsen da nebenan, sind wir ja das 5. Bundesland überhaupt. Und dieses Gefühl des Abgehängtseins speist sich, glaube ich, aus 2 Quellen. Da ist einmal die einfach immense Größe des Landes, Stichwort Infrastruktur. Also wenn man in der hinterletzten Prignitz wohnt und jeden Morgen zur Arbeit pendeln muss, 1,5 bis 2 Stunden nach Berlin, weil es sonst keine Jobs gibt. Und der Bus aber morgens noch nicht fährt, weil der erst die Schulkinder transportiert um 7:30 und dann muss man einen ganz bestimmten Zug erwischen, sonst kriegt man die Umsteigeverbindung nicht in Berlin-Spandau und ist stundenlang jeden Tag unterwegs. Und wenn man krank ist, gibt es da keinen Arzt, da muss man dann nach Wittenberge oder Prenzlau oder sonst wohin fahren. Und das verstehe ich dann schon, dass man sich so ein bisschen abgehängt fühlt. Und wenn dann die ganze Republik über Rezo YouTube-Videos spricht, die man aber leider nicht gucken kann, weil zu Hause das Internet zu lahm ist auf dem Dorf. Und wenn man mit dem Handy telefonieren möchte, und das ist kein Witz, muss man auf den Dachboden steigen oder auf dem Hügel neben dem Dorf. Da kann ich verstehen, dass das alles ziemlich frustriert. Und
ja, aber ganz ehrlich, das ist in Ostfriesland nicht wesentlich anders.
Ja, das glaube ich. Aber bei uns kommt noch dazu, dass man sich als Ostdeutscher auch noch emotional abgehängt fühlt. Also man hat immer noch nicht fast 30 Jahre nach der Wende die gleichen Löhne. Ich höre sehr oft, wenn ich die Leute frage, warum seid ihr denn so frustriert? Eigentlich geht es doch Brandenburg ganz gut. Also unsere Wirtschaft wächst, die Arbeitslosenquote ist bei 5,7%, kann man eigentlich nicht meckern. Dann sagen die ja, aber guck dir meine Rente an, 680 €, das kann also lustig werden im Alter. Und dann nicht zu vergessen, die Treuhand ist hier durchgewalzt nach der Wiedervereinigung, da wurde aber nie drüber gesprochen. Viele Menschen haben das Gefühl, dass der Rest der Republik auch überhaupt kein Interesse an ihnen und ihren Schicksalen hat. Und damals standen ja wirklich viele vor dem absoluten Nichts und das wurde nicht wirklich aufgearbeitet. Und es gibt, wie wir wissen, viel zu wenig Ostdeutsche auf den Chefposten der Bundesrepublik, außer natürlich Frau Merkel. Es gibt keine großen Konzerne in Brandenburg und daher kommt dann auch auf dieser Seite das Gefühl, dass man da so hinten runtergefallen ist und noch schlimmer nicht wahrgenommen wird und nicht auf Augenhöhe respektiert wird und ja, so Bürger zweiter Klasse ist. Und dadurch entsteht viel Frust.
Aber ich meine, also dieses nicht wahrgenommen werden mit Blick auf Brandenburg finde ich durchaus ein bisschen nachvollziehbar, weil da gucken auch wir im Deutschlandfunk nicht so oft hin. Nach Sachsen wiederum gucken wir ziemlich oft. Also Bastian, wie sieht es denn bei euch aus?
Ja, wir schaffen es immer gut, uns wahrnehmen zu lassen, könnte man jetzt sagen. Also viele Sachen, die Vanja eben genannt hat, die sind sehr ähnlich. Wir grenzen ja auch von den Bundesländern miteinander. Also die Lausitz nord- und südlich der Grenze zwischen Brandenburg und Sachsen, das ist natürlich ähnlich gelagert. Auch ich kenne die Geschichten von Bussen, die nicht mehr fahren. Es wurden viele Bahnlinien eingestellt. Und zum Beispiel geht es auch um sowas wie Elektrifizierung von Strecken nach Chemnitz, die größte Stadt in Deutschland, die keinen Fernbahnhof hat. Also wo kein ICE fährt, sondern wirklich nur Regionalverkehr. Verkehr. Also da muss man nicht mal unbedingt in die kleinen ländlichen Regionen fahren, sondern schon so eine Stadt wie Chemnitz fühlt sich abgehängt, ist verkehrstechnisch sicher auch abgehängt. Das waren Entscheidungen, die getroffen worden sind. Da soll jetzt irgendwann mal elektrifiziert werden, aber es dauert halt alles. Gleiches gilt übrigens, wir grenzen ja hier an Polen und Tschechien. Und da gibt es ja zum Beispiel, wenn man von nach Polen eben guckt oder eben auch nach Tschechien, gibt es durchaus auch größere Gebiete, zu denen man sich orientieren könnte, also Richtung Schlesien, Breslau, Reichenberg, Liberec. Da gab es ja eigentlich mal alte Verkehrswege, aber auch das klappt noch nicht so richtig. Da ist man noch nicht so weit wie zum Beispiel in Luxemburg oder sowas. Ja, und dann muss ich schon sagen, auch in Dresden fühle ich mich verkehrstechnisch ab und zu abgehängt, wenn ich zum Beispiel an die Zugverbindung nach Berlin denke. Die ist alle 2 Stunden und dauert ungefähr so lange, wie es bei Erich Kästner auch schon gedauert hat. Das ändert sich
jetzt
irgendwann.
Aber da hast du es ja noch gut, Bastian, weil die größte Stadt der Lausitz, Cottbus, ist mit Berlin nur eingleisig verbunden, weil nach dem Krieg die Russen das zweite Gleis abgebaut haben, 1948, und die Lausitz wartet bis heute drauf, dass sie wieder zweigleisig nach Berlin fahren kann und nicht auf Ausweichdümpelstellen da hocken muss und 20 Minuten Verspätung in Kauf nehmen. Also freu dich, dass du immerhin zweigleisig, wenn auch nicht elektrifiziert.
Nein, ich weiß, dass es hier in Dresden ist es noch anders gelagert, aber wie gesagt, das finde ich schon, merke ich schon, wenn mal mich auch Leute besuchen kommen wollen oder ich irgendwo hinfahren will, das ist hier anders einfach zum Beispiel als in Köln oder Berlin, wo ich ja auch mal gelebt habe. Und dann ist es eben dieses Diffuse, diese Erwartungshaltung an die Politik, an das, wofür, wie wir so oft gesagt wurde, wofür man 89 auf die Straße gegangen ist, einfach eine Erwartungshaltung von gleichen Lebensbedingungen, ja, was wirklich ein großes Thema ist. Die Treuhand spielt da eine Rolle. Das, was man sich erhofft hat, was gekommen ist, das ist alles sehr diffus und deswegen fühlen sich hier viele Leute abgehängt. Und auch als Deutsche zweiter Klasse, da habe ich vorhin nochmal nachgeguckt, in Sachsen ist es eigentlich jeder Zweite, der das so sagt. Wir Krass. Ostdeutschen sind nach wie vor Deutsche zweiter Klasse.
Darf ich noch mal ganz kurz zum Verständnis was nachfragen, weil ihr habt beide jetzt Treuhand gesagt und ich glaube, ganz vielen Wessis, so auch mir, ist überhaupt nicht klar, was ist das überhaupt?
Naja, das war der Abbau der kompletten ostdeutschen Industrie. Also da kam diese Bundesgesellschaft und hat geguckt, bist du marktfähig, ja oder nein. Das waren riesige Kombinate, da arbeiteten zum Teil 2.000 bis 3.000 Menschen. Zum Beispiel auch die Braunkohle und die Textilindustrie in der Lausitz. Große Stahlwerke wurden dicht gemacht, zum Teil über Nacht, 3.000 Leute nach Hause geschickt. Das war die Treuhand, das wird hier mit ja, dieser Prüfung nach der Wende verbunden, ob man überlebensfähig ist als Ostunternehmen oder nicht auf dem Weltmarkt. Und da spielte, so ist das Empfinden und das ist zum Teil auch richtig so, zum Teil auch der Gedanke der westdeutschen Industrie eine Rolle, sich Konkurrenz vom Halse zu schaffen. Und davon haben sich die Menschen nie erholt. Und wenn ich nochmal auf das Stichwort Lausitz eingehen darf, wo das ja ein Extremfall war. Also da haben ja zehntausende Menschen in der Braunkohle gearbeitet. Und das war damals nicht pfuibar und klimaschädlich, sondern die Flamme des Sozialismus. Ich bin Bergmann, wer ist mehr? Man war wirklich stolz darauf und angesehen und gut bezahlt in der DDR. Und dann hieß es, okay, wir haben hier 17 Tage Bauer, wir machen davon 13 zu. Tschüss, geht nach Hause, seht zu, wo ihr bleibt. Und das Problem heute in der Lausitz ist, wir haben den Braunkohleausstieg beschlossen. Unsere Gesellschaft, die Bundesregierung und die Menschen hören nur, wir müssen aus der Kohle raus. Es passiert genau das wieder wie 89, 90. Wir stehen vor dem Nichts. Und wenn man ihnen dann sagt, aber es gibt doch 40 Milliarden Steuergelder vom Bund für die Braunkohlereviere und 18 Milliarden gehen doch davon in die Brandenburger Lausitz, dafür, dass ihr ein paar Jahre früher mit der Braunkohleverstromung aufhört. Wo ist denn das Problem? Dann habe ich oft das Gefühl, dieses Argument wird nicht gehört. Man ist sehr misstrauisch und sagt, da kommt doch wieder bei uns nichts an. Und es passiert uns genau dasselbe wie damals. Und das ist ein Trauma, nicht aufgearbeitet.
Im Prinzip so
Retraumatisierung.
Die Wiederholung einer historischen Erfahrung für die Menschen.
Ja, ja. Und deswegen ist die AfD in der Lausitz in Brandenburg besonders stark mit bis zu einem Drittel der Stimmen, weil sie natürlich auch die Klimakrise leugnet und hören Kohlekumpel natürlich gerne, ne, dass das alles Quatsch ist.
Und weil es der Partei auch gelingt, diese Ängste der Menschen ganz gezielt anzusprechen?
Ja, natürlich. Wenn man sagt, das ist Unsinn, aus der Kohle auszusteigen, das ist ein großer Schatz, den wir da haben in der Erde, die Bundesregierung fährt das Land vor die Wand, hört man das natürlich gerne, wenn man seit Jahren Angst um den Job hat, weil man in genau dieser Braunkohleindustrie arbeitet. Natürlich gibt es da Anknüpfungspunkte.
Und trotzdem hast du, Vanja Meyer, als wir heute Vormittag telefoniert haben, gesagt, wenn wir über Ostdeutschland sprechen, dann lass uns nicht das Gespräch so auf einem Level führen von der braune Osten. Ich glaube, das ist ja was, was Bastian in Sachsen wahrscheinlich auch immer wieder begegnet. So dieses Klischee, da sind irgendwie dann doch alle rechts, was aber de facto ja nun mal nicht so ist.
Nee, ich wollte noch was sagen, es ist ja auch ein Demografie-Thema vor allem auf dem Land. Das spielt übrigens damit zusammen, weil die jüngeren Leute ziehen auch hier tendenziell in die großen Städte und die fehlen dann eben auf dem Land sowohl was Arbeitsfachkräfte anbetrifft, als eben auch politisches Engagement. Das gibt es in den Großstädten auch auf einem ganz anderen Level als eben in den ländlichen Regionen, wo eben ja die Bevölkerungsstruktur eine ganz andere ist, wo die Leute viel älter sind und das dann eben auch die sind, ja, die vielleicht mit Veränderungen natürlich. Irgendwann wehrt man sich ab einem gewissen Alter dagegen, will auch nicht mehr, dass jetzt Menschen von woanders hier nach Deutschland kommen oder sowas zum Beispiel. Und da ist es eben so, dass auf dem Land es teilweise ja schwierig ist, sich da politisch zu engagieren oder es einfach weniger Leute sind, die das tun. Aber es werden zumindest hier in Sachsen im Moment auch mehr, bedingt durch die zugespitzte politische Situation, Initiativen, die es auch wirklich schon seit Jahrzehnten gibt. Es gibt eigentlich in jeder sächsischen Klein- und Mittelstadt gibt es so ein soziokulturelles Zentrum, Treibhaus e.V. in Döbeln zum Beispiel oder in Bautzen auch gibt es eben diese Initiativen, diese soziokulturellen Zentren, wo eben Jugendarbeit geleistet wird, wo Demokratiearbeit geleistet wird. Das passiert dort, die Leute machen auch kein großes Aufsehen darum, aber es ist eben was ganz anderes, dort eben politisch sozialisiert zu werden, wo solange auch die Bedrohung durch Neonazis eine reelle gewesen ist und eben wo die Rechten so eine Art Hegemonie eben auf dem Land auch teilweise haben, als ja in Ostfriesland oder in Niedersachsen, wo ich eben herkomme.
Ja, der Bastian kann da ja ein Lied von singen, der braune Osten, das ärgert die Menschen, die ich so spreche, auch wahnsinnig. Also sie sagen, selbst wenn sie ein großes Problem mit Flüchtlingen haben, aus welchen Gründen auch immer, dass sie keine Neonazis sind. Also wenn man zum Beispiel über diese Demonstrationen in Cottbus berichtet, vom Verein Zukunft Heimat, der sich gegen die Asylpolitik gewendet hat, da standen viele, die sagen, ich bin ein ganz normaler Bürger und bei der Europawahl war es ja auch eher der blaue Osten, AfD stärkste Kraft, sowohl bei Bastian in Sachsen als auch bei mir in Brandenburg. Das hat aber das eine mit dem anderen nicht unbedingt was zu tun. Also nicht jeder AfD-Wähler hat eine rechtsradikale Neigung. Das ist nicht so. Und wenn wir uns die Umfragen ansehen, dann sieht zwar die AfD in den Umfragen mit über 21% im Moment als stärkste Kraft aus für den 1. September die Landtagswahl, aber das ist nicht die absolute Mehrheit. Wenn man stärkste Kraft ist, hat man nicht über 50%. Und die anderen Parteien zusammengenommen kommen in den Umfragen auf 65%. Das ist die große Mehrheit, die andere Parteien wählt. Und die AfD macht es halt sehr geschickt, an dieses Gefühl, über das wir eben gesprochen haben, anzuknüpfen. Also sie plakatiert hier in Brandenburg mit Vollende die Wende. Und wenn das mal keine geniale Kampagne ist, sie holt die Menschen bei diesem Frust ab. Hier, man hat euch 89 seid ihr auf die Straße gegangen und man hat euch Versprechungen gemacht und die sind nicht eingehalten worden. Und schaut euch die sogenannten Altparteien an. Sie haben unser Land zum, ich zitiere jetzt wörtlich, Beuteland gemacht. Sprich, da kommen alle möglichen Menschen und machen sich breit in unserem Sozialsystem. Und das verfängt. Und es ärgert aber trotzdem sehr, sehr viele, die man darauf anspricht, die also wirklich wütend werden und sagen, ich möchte deswegen noch lange nicht in die braune Ecke geschoben werden. Das, denke ich, geht Bastian ähnlich.
Ja, wobei ich sagen würde, wer hier die AfD wählt in Sachsen, und das gilt ja für Brandenburg noch viel doller, wo sich der Kalbitz, der Vorsitzende, viel deutlicher äußert, der weiß schon genau, was er wählt und was er will. Das ist eine rechtsradikale Partei, die ja in Teilen eben auch vom Verfassungsschutz sogar beobachtet wird. Also da würde ich jetzt nicht jedem Wähler straight eine rechtsradikale Gesinnung nachweisen, aber er weiß schon genau, oder sie, wobei es ja überwiegend Männer sind, die sie wählen, wen sie da wählt. Also die würde ich da jetzt nicht aus der Verantwortung entlassen. Das wäre mir zu einfach. Aber ich kenne das auch, dass hier im Prinzip die AfD gerade in den ländlichen Regionen ist sie die einzige Partei, die ständig, wenn man sich da mal umguckt auf den Webseiten jetzt der Parteien vor der Wahl, die ständig irgendwelche Veranstaltungen macht in kleinen Landgasthöfen, die dort eben ansprechbar ist. Das ist eine neue Partei. Die Leute haben natürlich noch eine ganz andere Energie als in Parteien, die irgendwie schon seit Jahrzehnten existieren, wo sich vieles eingefahren hat. Die sind da irgendwie neu, die haben ein Engagement, da ist ja auch viel Wut dabei. Mhm. Die sind einfach ansprechbar und die haben die einfachen Antworten, du hast es genannt, eigentlich ja für alle Themen haben sie die einfachen Antworten und das fällt hier eben in dieser Nachwendegesellschaft, in der wir hier leben, fällt es irgendwie offenbar auf fruchtbaren Boden, wobei man natürlich auch in Sachsen sagen muss, genau, ein Großteil wählt eben nicht die AfD, sie sind hier nicht die Mehrheit, auch wenn sie das versuchen so zu inszenieren, aber sie haben hier halt eben den Anschluss ja in auch Lager, die sich eben selbst als bürgerlich verstehen würden.
Ich möchte gerne nochmal wieder auf diesen Punkt kommen, dass die Wählerinnen und Wähler der AfD sich selbst nicht irgendwie als rechts oder rechtsradikal oder sonst was einordnen wollen, vielleicht auch nicht rassistisch, aber dann doch was haben gegen Fremde, gegen Flüchtlinge. Das finde ich ist immer so ein Widerspruch. Wir haben das ja auch letztes Jahr gesehen bei den Ausschreitungen, die es in Chemnitz gab. Da haben sich Leute irgendwie neben Rechtsradikale gestellt, die den Hitler groß gezeigt haben, aber wollten nicht mit denen irgendwie in eine Reihe gestellt werden. Das finde ich so absurd, weil es ist ja offensichtlich dann doch irgendwie ein xenophobes Gedankengut da, der Wunsch einer gewissen Abgrenzung gegenüber als vermeintlich Fremden wahrgenommen und sich dann aber selbst nicht damit auseinanderzusetzen, dass das halt doch was, dass das doch rechtes Gedankengut ist. Also das finde ich so von außen immer schwierig zu begreifen, dass sie einerseits xenophob und rassistisch agieren, aber es nicht sein wollen.
Also da kann ich vielleicht ein Beispiel erzählen. Ich war, entschuldige Bastian, darf ich?
Bitte,
Ich war vor kurzem in Wahlkampfbeobachtung der Spitzenkandidaten in Brandenburg an der Havel. Das ist ein mittlerweile schmuckes kleines Städtchen am besagten Fluss, der wieder sauber ist, wo man herrlich schwimmen und paddeln kann. Naturidylle war zu DDR-Zeiten ein großes Eisenwalzwerk und die Umwelt verdreckt, hat sich sehr schön rausgeschmückt, das Städtchen. Da saß also auf einer Bank im Park ein junges Mädchen, vielleicht so 19, 20, gepierst und tätowiert und vom Augen-Make-up und Frisurgestaltung war also Amy Winehouse eindeutig ihr Vorbild gewesen und ich auf sie zu und dachte, na, die wird ja nun die Grünen wählen, aber nein, AfD. Da sage ich ja, warum? Ja, weil ich hier nach 18 Uhr nicht mehr auf die Straße kann. Da sind so viele kriminelle Ausländer. Und daneben saß aber eine Frau, die war aus dem Westen zugewandert vor 10 Jahren, kam aus einer süddeutschen Großstadt, was man auch noch hörte, und sagte, sie kann das überhaupt nicht bestätigen. Also sie wählt jetzt nicht die AfD und fühlt sich auch nicht unsicher. Aber diese Partei schürt mit Erfolg diese diffusen Ängste vor Menschen, die da kommen und anders sind und eine andere Kultur hätten, angeblich nicht integrationswillig seien. Und ja, es verfängt halt auch bei jungen Leuten. Also ich sehe das jetzt nicht nur bei Älteren, dass die in diese Richtung tendieren, sondern auch bei jungen Menschen in Brandenburg. Holt euch euer Land zurück, steht auch auf Plakaten, friedliche Revolution mit dem Stimmzettel. Also es ist, glaube ich, mir hat mal jemand gesagt, ich wähle die, obwohl ich nicht fremdenfeindlich bin, aber Hauptsache jemand macht mal was, egal wer. Wenn das die Grünen machen würden, würde ich die wählen.
So. Ja, aber da muss man eben auch sagen, die Leute halten sich natürlich dann irgendwie für konservativ oder bürgerlich und sind aber letztendlich Rassisten. So ist es ja doch, wenn man sie eben nach ihren Einstellungen gefragt oder so. Also ich habe jetzt das Beispiel einer älteren Dame, die mir mal gesagt hat, ich glaube, es war auf einer Pegida-Demonstration, früher bei uns, die Ausländer, die sind hierher gekommen, ging es in die DDR, die Gastarbeiter sind hergekommen, um hier zu arbeiten, das war alles gut. Und wenn jemand schwanger wurde, dann flog die natürlich nach Hause, nach Vietnam. Die Geschichten kennen wir ja von den Zwangsabtreibungen, die eben diese Gastarbeiterinnen da gemacht haben. Das ist so das Verständnis, was bei vielen eben noch herrscht. Ausländer können hier gerne herkommen und irgendwie für uns arbeiten. Das wird dann so vor sich hergetragen. Aber wenn die irgendwie aufmucken, dann bitte schön wieder nach Hause, das so ungefähr. Ne? Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, ich war in Chemnitz auch mit diesem subjektiven Sicherheitsgefühl. Ich habe mich in Chemnitz mit einem Hörer verabredet im vergangenen Jahr nach diesen Ausschreitungen, da wo es auch um diese Sicherheitssituation geht, in einem Ort, den er als besonders unsicher eben beschrieben hat. Dann haben wir uns da abends getroffen, es wurde langsam dunkel und dann war es dunkel und dann kam da da so ein 14-jähriges Mädchen, schloss ihr Fahrrad auf und fuhr nach Hause. Also es war weit und breit nichts zu sehen. Ich will da gar nicht sagen, die Leute fühlen sich möglicherweise unsicher, aber das ist halt auch nicht durch Statistiken belegbar. Und das ist eben aber natürlich eine Stimmung, die hier aufgemacht wird und die auch in Kleinstädten, genau, wo dann immer, man kann ja in Görlitz abends nicht mehr vor die Tür gehen oder sowas, was natürlich ja objektiv gesehen einfach nicht stimmt.
Also ich nehme schon mal mit aus dem, was ihr erzählt, es geht einfach sehr, sehr viel um Gefühle, um verletzte Gefühle, um historisch gewachsene Gefühle und um jetzt vielleicht auch krass geschürte Gefühle, die politisch dann ja letztlich auch ausgenutzt werden.
Aber das ist ja auch wieder eine Frage
der Versäumnis.
Ich wollte noch was zur politischen Kultur, weil das ist ja wirklich so, wenn jemand immer von sich behauptet, ich bin hier konservativ und kein Rassist und äußert sich aber rassistisch und reaktionär und was man alles will, dann ist es eben ja auch Aufgabe in der Demokratie von anderen Menschen, anderen Parteien darauf hinzuweisen, dass das eben nicht mehr sozusagen im Rahmen dessen ist, was wir irgendwie als politischen Grundkonsens in unserer Demokratie vereinbart haben, wofür irgendwie das Grundgesetz steht. Und das ist vielleicht was, was eben auch in Ostdeutschland weniger ausgeprägt ist als in Westdeutschland, wo das einfach länger geübt werden konnte. Ne? Also freie Meinungsäußerung, sich einzubringen, auch dafür einzustehen und eben nicht so in einer Haltung, die hier eben auch weit verbreitet ist, nach dem Motto, wir haben jetzt gewählt. Also auch das ist eine Gleichung, die mir hier aufgemacht wird. Wir haben lange die SED gewählt, jetzt haben wir immer die CDU gewählt, aber die bringt es jetzt auch nicht mehr. Jetzt wählen wir halt die nächste AfD. Genau, das ist so ein Verständnis, was ich hier tatsächlich höre. Und das ist natürlich, wenn es in der Demokratie ja auch darum geht, dass sich jeder oder jede Einzelne einbringt, ist das natürlich hochproblematisch.
Ja, dieses Gefühl, der Staat muss es richten. Und es geht viel um Gefühle, das glaube ich auch, aber nicht nur. Also es gibt auch tatsächlich konkrete Versäumnisse der Landesregierung, Rot-Rot in meinem Fall. Die Menschen haben tatsächlich das Gefühl, sie sind nicht mehr sicher.
Schwarz-Rot auch in Sachsen.
Ja, es wurden auch sehr viele Polizeireviere dicht gemacht. Die Dorfpolizisten wurden abgezogen und an die Grenze geschickt nach Polen. Es wurden Stellen eingespart und zu spät hat die Landesregierung festgestellt, diese Polizeireform, die müssen wir stoppen. Wir müssen im Gegenteil sehr viel mehr Polizisten wieder einstellen. Das machen sie jetzt, aber zu spät. Oder die ganzen Lehrer, die hier fehlen, Tausende und Abertausende Quereinsteiger stolpern vor den Klassen rum und versuchen da ihr Bestes, weil die Landesregierung zu spät erkannt hat, wir haben diesen Bevölkerungsschwund gar nicht mehr, wir brauchen viel, viel mehr Lehrer. Und da haben manche Menschen das Gefühl, der Staat soll es richten, das ist mein Anspruch, das habe ich so gelernt, aber er richtet es nicht, es klappt nicht. Und dann versuche ich irgendwie in den Speckgürtel rund um Berlin zu fahren und quetsche mich da in so einen Regionalexpress rein, wie eine Flunder, weil auch die Züge nicht rechtzeitig neu bestellt wurden, obwohl seit Jahren klar ist, dass wir ungeheuren Zuzug aus Berlin haben in den Brandenburg-Speckgürtel hinein. Und daraus erwächst dann eine gewisse Unzufriedenheit mit der Regierungskombination, die hier schon seit langem, wie die Menschen sagen, die Chance hatte, es alles gut zu machen und ist aber nicht passiert. Und jetzt wähle ich mal so, dass ich denen eins auswische, denen da oben.
Das finde ich ganz interessant, weil wir in Sachsen ja auch, in Brandenburg ist es die SPD seit 1990 und hier ist es eben die CDU und die kann man im Prinzip für ähnliche Versäumnisse auch verantwortlich machen, weil sie ja immer an der Macht war und immer den Ministerpräsidenten gestellt hat, lange eben ja auch alleine regiert hat. Also das Gleiche mit den Polizisten, mit den Lehrerstellen, gerade auf dem Land ganz schwer das zu besetzen, wo eben viel versäumt wurde. Da würde ich auch sagen, hier ist einfach eine Wechselstimmung nach knapp 30 Jahren CDU, die ist hier doch zu spüren, aber eben nicht klar, in welche Richtung die Linke ist ja eigentlich hier lange zweitstärkste Partei gewesen, hatte aber nie eine reelle Chance. Und jetzt gibt es eben die AfD, die hier sozusagen mehr Fleisch aus dem Fleisch der CDU ist, wo die sich eben anstrengt, sozusagen die CDU zu überholen. Also ich würde hier schon eine Wechselstimmung ausmachen und es gibt auch viele Versäumnisse. Aber genau, die Leute sind eben auch nicht bereit zu sagen, gut, für gewisse Sachen muss ich mich auch selber lang machen, ob es mir hier gut geht vor Ort. Das hängt eben auch von meinem Engagement in meinem Dorf vielleicht ein bisschen ab und nicht nur darum, ob irgendjemand aus Dresden was entscheidet oder nicht.
Also wenn ich
die gibt es ja schon, diese Leute. Entschuldige, Ann-Kathrin.
Ja.
Es gibt ja einen neuen großen Player, ne? Es gibt ja eine weitere Partei, die im Aufwind ist, dass man sich die Augen reibt und nur so staunt. Also ich rede von den Grünen, die hier eine Splitterpartei waren bislang, mit 6 Männchen im Landtag rumgekrebst sind und fleißig gearbeitet haben. Aber sie waren halt in den Augen vieler Brandenburger eine Partei für westdeutsche Spinner, die auch im Bioladen einkaufen und Tofu mampfen. Etwas, was in Brandenburger Dörfern eher ungewöhnlich ist. Aber nun machen überall neue Ortsgruppen auf. Die Grünen verzeichnen einen Ansturm von Neumitgliedern, dass sie selber kaum fassen können. Auch in Gegenden ländlich, dörflich, kleine Städtchen, wo man noch nie im Leben einen Grünen gesehen hat. Außerdem aus Berlin, der da durchgeradelt kam am Wochenende und schnell wieder weg. Die wählt man jetzt nicht nur, sagt man in Umfragen. Mittlerweile, angeblich sind sie bei zwischen 15-17%. Das ist unglaublich. Sie sind eine der stärksten Kräfte geworden. Sondern man tritt auch ein, man engagiert sich. Und aus zwei Gründen. Natürlich wegen der Klimakrise. Wir haben hier den zweiten unglaublich heißen Sommer in Brandenburg. Und in meinem Dorf fing man schon Ende März mit dem Gießen an, hat die Welt noch nicht gesehen. Und jedem wird jetzt klar, wir haben da ein Problem mit dem Klima. Aber auch, weil dieses Erstarken der AfD vielen Angst macht und sie auch erzürnt. Und das ist dann dieser andere Teil der Gesellschaft, der sagt so, jetzt gehe ich aber zu den Grünen und krempel die Ärmel auf. Interessanterweise gehen die dann nicht zur SPD, sondern sie sagen, die Grünen sind unser Bollwerk gegen die blaue Partei und engagieren sich da kräftig. Und es wird also sehr interessant am 1. September, weil ein Zweierbündnis reicht ja nicht mehr. Wenn wir uns die Umfragewerte ansehen, wird es selbst für Rot-Rot-Grün knapp werden. Aber auf jeden Fall werden die Grünen hier ähnlich wie in Bremen entscheiden, wer hier demnächst die Regierung stellt, weil ohne sie geht es nicht. An ihnen kommt keiner mehr vorbei.
Und das könnte ja vielleicht jetzt auch ein Beispiel dafür sein, wie man letztlich mit den politischen Dingen, die bei euch in Brandenburg und Sachsen passieren, umgehen könnte. Nämlich, ich fasse mal so aus Kölner Perspektive, Wessi drauf sich zusammen, Lösungen anbieten, Wertschätzung entgegenbringen und letztlich in die Länder investieren und dort aktiv was verändern. Kann man das so sagen?
Ja, und das Gespräch suchen. Also was, glaube ich, meiner SPD hier auf die Füße fällt so ein bisschen und auch der CDU, die nämlich nicht profitieren kann von der Abkehr von der Sozialdemokratie, sondern dahin dümpelt in den Umfragen, ist, dass man zu lange nicht da draußen war. Vor allem in der Peripherie des Landes hat man ja einen Landespolitiker schon seit Jahren nicht mehr gesichtet. Jetzt kommen sie natürlich täglich, Bürgerdialoge en masse, weil wir nur noch 4 Wochen bis zur Wahl haben. Aber so mancher Politiker sagt auch selbstkritisch, wir haben das zuvor vernachlässigt. Wir haben zu viel auf den Speckgürtel geschaut und in Potsdam herumgesessen. Und das, man muss mit den Menschen im Gespräch bleiben. Das ist, glaube ich, noch wichtiger als Milliarden in irgendwelche Braunkohlereviere zu pumpen. Die machen das dann schon selber. Die Leute suchen sich neue Jobs oder bilden sich fort oder kommen schon klar. Aber dieses Gefühl, dass niemand sich für sie interessiert, das ist, glaube ich, so das, was so wütend macht. Und das ist das Wichtigste, dass man mal hingeht und fragt, wer seid ihr eigentlich, wie tickt ihr so und warum und was sind denn so eure Vorstellungen von der Politik und dem Weg, den diese Gesellschaft einschlagen soll, ohne sie gleich abzustempeln.
Es ist ja wirklich beeindruckend, dass die Leute genau das entdecken, dass man sich sozusagen engagieren kann und dazu auch Lust haben. Da ist jetzt ja auch viel mehr Luft zu, als eine Zeit lang, wo man wirklich darum gekrebst hat, über die Runden zu kommen. Ne? Und, aber nochmal zum Vergleich in Sachsen ist es ja so, dass seitdem Michael Kretschmer hier im Amt ist, kann man gar nicht ihm entkommen, weil er so viele Bürgerdialoge anbietet mit seinem Kabinett. Also da kann wirklich niemand behaupten, ihm würde nicht zugehört werden. Ja. Allerdings ist auch zu sehen, dass in den Umfragen bringt ihm das eigentlich gar nichts, weil seine Partei eher verliert als dazu gewinnt. Also die Leute wählen dann trotzdem weiterhin die AfD, sagen das auch so bei diesen Wählerforen oder wählen eben, das ist ähnlich hier, die Grünen aus unterschiedlichen Gründen. Das ist sicher auch eine Generationenfrage, weil es, glaube ich, für junge Menschen einfach auch schwer ist, die hier mit einer CDU immer an der Macht aufgewachsen sind und die eben die vielen Fehler sehen und gerade in Sachsen eine eigentlich nicht vorhandene Klimapolitik und auch eine kaum vorhandene Umweltpolitik, dass sie eben die Grünen wählen. Und was mich aber wiederum wundert, weil wenn ich das so gehört habe, wo ich mal, wenn ich unterwegs bin in Zittau oder in Plauen, die Wende 89, da war ja Umweltpolitik war ein ganz, ganz wichtiges Thema. Von daher eigentlich schwer zu glauben, dass das so lange eher runtergefallen ist. Aber das ist vielleicht jetzt auch was, wo wir hier natürlich ein ähnliches Klima haben wie in Brandenburg und dass den Leuten so langsam gewahr wird, auch wenn die Grünen hier bei 10-12% stehen, glaube ich, und nicht so hoch fliegen wie in Brandenburg bisher. Aber auch das ist
bei mir sind sie die Königsmacher, ne? Das ist klar.
So.
Und hier ist eben die Frage, genau.
Ich kriege euch gar nicht mehr gestoppt.
Schwarz-Rot, genau, nur meine Koalitionsoptionen nochmal hier, das ist eben die große Frage. Schwarz-Rot im Moment, Schwarz-Rot-Grün würde Stand jetzt eben auch nicht reichen. Das ist das große Problem, was die CDU eben hier hat. Dann ist die Frage, kommt die FDP noch rein, dann Schwarz-Rot-Grün-Gelb, das ist kaum vorstellbar mit der FDP hier. Und dann läuft es schon in Richtung Minderheitsregierung raus als eine mögliche Option. Also da sind hier, 4 Wochen vor der Wahl sprechen wir ja, sind hier wirklich noch große Fragezeichen, wie das überhaupt klappen kann mit einer Koalition. Also was Konventionelles, was bisher irgendwo angewandt wird, das drängt sich hier bisher überhaupt nicht auf.
Also es wird auf jeden Fall in beiden Bundesländern super spannend und ich glaube, wir könnten jetzt noch eine Stunde weiterreden, das würde nicht langweilig werden. Ich setze an dieser Stelle aber trotzdem mal einen Punkt und danke euch beiden ganz herzlich, dass ihr uns mitgenommen habt nach Brandenburg und Sachsen und spätestens in 4 Wochen sprechen wir dann einfach wieder. Danke euch.
Bitte. Alles klar. Bis bald. Bis dann.
Der Tag am 2. August 2019, 4 Wochen vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen, war es mir jetzt irgendwie wichtig, um das, was in den nächsten Wochen dort passiert, irgendwie nochmal ein bisschen besser verstehen zu können, dorthin zu gucken. Ich habe dafür zugegebenermaßen ein außenpolitisches wichtiges Thema geschlabbert, und zwar den INF-Vertrag. Der gilt seit heute offiziell nicht mehr, war ein wichtiges Dokument in Sachen Abrüstung. Wir haben allerdings ziemlich viele Infos dazu in unserer Sendereihe Hintergrund. Als Podcast auch auf allen gängigen Plattformen abonnierbar. Es geht um die Episode von gestern, also vom 1. August 2019. Der Hintergrund zum INF-Vertrag kann ich empfehlen, wer da noch ein bisschen mehr wissen möchte. Ich bin Anke Trimbüsker, sage danke fürs Zuhören und wünsche ein schönes Wochenende. Tschüss.